Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Auswirkungen des schweren Erdbebens vor der Ostküste Taiwans. Außerdem schauen wir uns an, warum sich Börsen-Newcomer für Anleger nur selten lohnen. Wir haben Mittwoch, den 3. April und ich bin Anis Mitschijevic. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten Ende 1980 zum Börsenstart $1000 in Apple investiert und die Aktien bis heute gehalten. Dann hätten Sie Anteile im Wert von knapp 1,7 Millionen Dollar im Depot. Naja, solche hellseherischen Fähigkeiten hat kaum jemand, deswegen bleibt es natürlich nur ein Gedankenspiel. Und selbst Apple-Mitgründer Ronald Wayne verkaufte seinen 10%igen Anteil wenige Tage nach der Firmengründung für sage und schreibe $800. Heute wäre er damit Multimilliardär. Solche Geschichten kennen natürlich auch viele Anleger und sie hoffen insgeheim beim nächsten Apple von Anfang an dabei zu sein. Doch Börsen-Newcomer lohnen sich aus Anlegersicht nur selten. Das gilt insbesondere für Deutschland. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der Vermögensverwalter HQ Trust in einer umfassenden Analyse. Die Details dazu hat mein Kollege Peter Köhler im zweiten Teil der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über die Lage in Taiwan, wo es das wohl schwerste Erdbeben seit rund 25 Jahren gegeben hat. Welche Folgen die Naturkatastrophe für die Menschen vor Ort hat und wie sie sich auf die dortige Chipindustrie auswirkt, das erklärt uns Martin Kölling, unser Korrespondent in Tokio. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas.
Hallo Anis.
Ja, am deutschen Aktienmarkt haben wir eine ungewohnte Situation. Wir haben beim Leitindex, dem DAX, wochenlang nur über einen Rekord nach dem anderen gesprochen. Gestern ging es dann deutlich nach unten und heute sehen wir keine richtige Gegenreaktion. Ist das jetzt der Anfang einer Korrektur?
Also die Warnsignale, die nehmen definitiv zu, das kann man schon sagen. Die Kurse sind ja schon weit gestiegen. Du hast gesagt, wir haben wochenlang Rekord nach Rekord gehabt, sodass eigentlich jetzt mal eine Korrektur fällig wäre. Das fällt jetzt auch noch in eine saisonal schwierige Zeit. Also ab Mai tun sich die Börsen häufig sehr schwer. Und die Anlegerstimmung, die spricht eigentlich auch zumindest für eine Pause der Rallye. Und da kommen auch noch ein paar andere Sachen zu. Der Bitcoin, der tut sich gerade schwer, der eigentlich immer ein gutes Maß für die Risikobereitschaft am Markt ist. Also wenn der Bitcoin steigt, dann steigen auch häufig die Aktienbörsen parallel. Während dann im Gegensatz zum Bitcoin heute Gold wieder sehr stark ist, ne, und ist ja so der Inbegriff des angeblich werthaltigen Investments. Und Öl ist auch nach oben, ne, was die Produktionskosten erhöht. Also insgesamt kommt schon einiges zusammen an Warnsignalen derzeit.
Also du würdest sagen, es ist der Beginn einer Korrektur, oder?
Boah, also ich tue mich dann ein bisschen schwer, so den Beginn einer Korrektur jetzt auszurufen. Denn ich hätte ja auch die vergangenen 3 Monate immer Gründe nennen können, warum der DAX eigentlich nicht mehr weiter steigen kann. Ja. Er hat es aber trotzdem getan.
Das stimmt.
Also und da ist jeder kleine Rücksetzer ist sofort immer nach oben weggekauft worden und die Kurse sind dann weiter gestiegen. Das kann jetzt genauso wieder passieren. Wir sehen zwar heute keine deutliche Gegenbewegung nach oben, aber die fallenden Kurse von gestern, die setzen sich ja zumindest nicht mehr fort. Wir sind immer noch bei rund 18.300 Punkten. Das würde ich jetzt erstmal als gutes Zeichen werten.
Wovon hängt es denn eigentlich ab, in welche Richtung sich die Kurse als nächstes bewegen könnten?
Also ich würde sagen von 2 Sachen. Erstens, ob sich das vom Markt eingepreiste Best-Case-Szenario bewahrheitet. Denn eingepreist ist ja in den Kursen, dass sich die Wirtschaft erholt und dass die Zinsen bald sinken. Da habe ich im Moment den Eindruck, dass die USA und die Eurozone so ein bisschen auseinandergehen. In den USA ist die Wirtschaft stark. Das hat man noch heute am guten Arbeitsmarktbericht gesehen. Es wurden nämlich in der Privatwirtschaft im März mehr Stellen geschaffen als erwartet. Dafür kommt aber die Inflation nicht mehr richtig nach unten in den USA. Und es könnte vielleicht deswegen später zu Zinssenkungen kommen, als bis jetzt viele hoffen. In der Eurozone wiederum gibt es wirtschaftlich unterschiedliche Signale. Dafür wird aber eine baldige Zinssenkung immer wahrscheinlicher. Denn da kamen ja heute Inflationsdaten neue. Und da sieht man, dass die Inflation jetzt auf 2,4% runtergekommen ist im Jahresvergleich. Und da nähern wir uns also immer mehr dem Zielwert der EZB von 2,0% an. Und ist halt nicht der einzige Punkt, der entscheidet, in welche Richtung es geht. Denn zum Zweiten müssen immer noch genügend Käufer übrig sein, um die Kurse weiter nach oben zu treiben. Das ist halt grundsätzlich am Aktienmarkt so. Die Kurse können auch schlicht aus dem Grund fallen, dass keine Käufer mehr übrig sind. Deswegen sagt man auch, Rallyes am Aktienmarkt sterben in der Euphorie, wenn die Stimmung besonders gut ist. Aber nochmal, also ob wir so weit sind, lässt sich meiner Meinung nach jetzt noch nicht sagen. Wir sehen halt bislang Warnsignale. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen, auch wenn es jetzt eine Korrektur gibt, also einen Rückgang von 10% zum letzten Rekordhoch, das wäre jetzt überhaupt kein Drama. Also solche Korrekturen sind sogar wichtig, ne, damit der Aktienmarkt nicht heiß läuft und nicht übertreibt und sich stattdessen dann mal zwischendurch neu sortiert.
Also Daimler Truck auf der Verliererseite. Und wen haben wir auf der Gewinnerseite?
Da haben wir Infineon. Die habe ich mir für den Schluss aufgehoben, damit wir jetzt so den etwas düsteren Ausblick nochmal mit einer positiven Note beenden.
Genau, das ist ja psychologisch wertvoll.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also die Infineon-Aktie, die steigt heute um knapp 3% und gehört damit zu den größten Gewinnern im DAX. Infineon ist ja ein Chipkonzern, der sich geschäftlich wirklich super entwickelt hat. Es gab aber zuletzt die Sorge, dass die ein China-Risiko haben, weil die viel in China investiert haben und da auch jeden vierten Euro erwirtschaften. Und deswegen lief die Aktie zuletzt auch nicht mehr so gut. Die hat seit Jahresbeginn mehr als 10% verloren. Jetzt haben aber die Analysten von der US-Bank Morgan Stanley Infineon hochgestuft auf Overweight. Das ist das Äquivalent zu einer Kaufempfehlung. Die sagen, dass mittlerweile alle schlechten Nachrichten eingepreist sind und sie die Sorge von Marktanteilsverlusten in China für übertrieben halten. Die haben deswegen auch ihr Kursziel auf 40 Euro erhöht. Zur Einordnung, jetzt sind wir bei knapp 32 Euro. Also da haben wir jetzt noch wirklich Luft nach oben. Und sowas hören Anleger natürlich immer gerne und greifen da heute zu.
Ja, das stimmt. Andreas, vielen Dank für das Marktupdate.
Gerne, Arnes.
Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und jetzt sprechen wir über die Auswirkungen des schweren Erdbebens vor der Ostküste Taiwans. Dazu schalten wir zu Martin Kölling, unserem Korrespondenten in Tokio. Hallo Martin.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Was ist denn aktuell über die Lage vor Ort bekannt?
Ja, wie du sagtest, das war ein Erdbeben vor der Ostküste Taiwans. Das ist der dünner besiedelte Teil Taiwans. Das Beben war sehr stark, 7,2 auf der Richterskala. In den am stärksten betroffenen Regionen sind teilweise Häuser zusammengebrochen oder eingeknickt und stehen schräg. Es gibt relativ schwere Schäden auch an Betongebäuden. Auch teilweise sind Brücken eingestürzt. In der Hauptstadt zum Beispiel ist es allerdings zu weitaus geringeren Auswirkungen gekommen. Dort haben teilweise die Hochhäuser geschwankt. Die Bahn und U-Bahn sind nach einer Stunde dann wieder gefahren. Ja, es gab dann einige Schäden an einer Bahnlinie, das war so im Bereich der Hauptstadt, waren das die schwersten Auswirkungen. Da zahlt sich halt aus, dass Taiwan Erdbeben gewöhnt ist und eben doch sehr erdbebensicher baut.
Und was ist zur Zahl der Todesopfer bekannt?
Derzeit sind 9 Todesopfer bekannt und über 800 Verletzte. Das ist also noch eine Zahl, die sich in Grenzen hält. Es werden noch einige Leute vermisst, also die Zahl kann noch steigen, aber Zahlen wie 2000 Tote, die es beim letzten superstarken Erdbeben im Jahr 1999 gab, die muss man nicht erwarten.
Ja, wir hoffen natürlich, dass die Vorsichtsmaßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Opferzahl in Taiwan möglichst niedrig bleibt. Es war ja so, dass auch in der Hauptstadt Taipeh und den Chipzentren an der West- und Südküste der Insel die starken Erschütterungen zu spüren waren. Hat die Naturkatastrophe auch irgendwelche Auswirkungen auf die globalen Chip-Lieferketten?
Nach den Informationen von TrendForce, einem Marktbeobachter, sind die ersten Schäden an den Fabriken, an den Produktionslinien minimal. Die Analysten gehen nicht davon aus, dass es zu größeren Auswirkungen auf die Lieferkette kommen wird. Auch da zahlt sich aus, zum einen, dass die Gebäude natürlich sehr erdbebensicher gebaut sind. Zum anderen war das Erdbeben zum Glück weit genug weg, sodass die Erschütterungen in Hsinchu zum Beispiel, dem Hauptquartier von TSMC, der größten Chip Foundry der Welt, minimal waren. Dort wurden Leute evakuiert, aber anscheinend gab es keine größeren Auswirkungen. Bei den Chipzentren im Süden des Landes sind teilweise nicht mal Leute evakuiert worden, weil dort die Erschütterungen noch weniger stark waren.
Du hast gerade den weltgrößten Auftragsfertiger TSMC angesprochen. Wie hat denn die Aktie reagiert?
Es gab keinen dramatischen Einbruch der Aktie von TSMC. Der Aktienkurs ist um 1,3% gesunken, denn die Anleger sind davon ausgegangen, dass das Erdbeben nicht stark genug war und dass das Epizentrum weit genug weg von den Chipzentren war, sodass keine großen Auswirkungen zu befürchten sind.
Ja, zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Börsenschwergewichte Apple und Nvidia. Das sind ja gleichzeitig die größten Kunden von TSMC. Wie abhängig sind die beiden Unternehmen von den Chiplieferungen aus Taiwan und inwieweit könnte diese Naturkatastrophe dafür Unsicherheit sorgen?
Ich glaube, dass es zu keinen größeren Auswirkungen kommen wird auf die beiden Hersteller. Beide sind sehr abhängig von TSMC. Nvidia bezieht seine Produkte vorrangig aus Südtaiwan und die Fabriken sind ja, wie gesagt, kaum betroffen. Ich glaube auch, dass viele der Chips für Apple kommen auch aus der südlichen Region. Da könnte es also nicht, da sind keine großen Auswirkungen zu erwarten, denke ich. Wo es anscheinend Auswirkungen gibt, ist im DRAM-Preis, also im Speicherpreis, Memory-Chips.
Arbeitsspeicher, ja.
Da sagten jetzt die Analysten, dass teilweise die Unternehmen das Preisgebungsverfahren ausgesetzt haben, um zu gucken, wie sich die Lage entwickelt. Also da könnte es zu Preissteigerungen kurzzeitig kommen.
Martin, vielen Dank für die Einordnung.
Auf Wiederhören.
Und man kann auch sagen, gute Nacht, denn in Tokio ist es ja inzwischen schon 23 Uhr. Vielen Dank auch für den späten Einsatz.
Da nicht für.
Vor rund 2 Wochen ist die Parfümeriekette Douglas an die Börse zurückgekehrt. Und naja, man kann nicht sagen, dass das Comeback besonders erfolgreich verlaufen ist. Die Aktie wurde zu 26 Euro am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben und notiert inzwischen sogar bei rund 22 Euro. Dabei ist Douglas kein Einzelfall. Das sagt jedenfalls der Vermögensverwalter HQ Trust, der in einer umfassenden Analyse zu dem Schluss kommt, dass Börsenneulinge im Schnitt schlechter an der Börse performen als die etablierten Unternehmen. Unser Finanzkorrespondent Peter Köhler hat sich die Analyse mal genauer angeschaut und ordnet das Ganze für uns ein. Hallo Peter.
Hallo Anis.
Börsennewcomer lohnen sich für Anleger nur selten. So lautet zumindest der Befund von HQ Trust. Welche Zahlen hast du in der Analyse gefunden, die für diese These sprechen?
Ja, das ist wirklich ganz interessant, denn was die Vermögensverwalter bei HQ Trust, die sitzen ja in Bad Homburg im Taunus, für ihre wohlhabenden Kunden gemacht haben, die haben einfach mal eine Analyse gefahren und haben den marktbreiten Aktienindex MSCI ACWI, der also wirklich sehr breit ist und weltweit investiert, ist gegen den FTSE Renaissance Index laufen lassen. Und dieser ist auch ein globaler IPO-Index. Und was dabei rauskam, ist, dass dieser marktbreite MSCI-Index, der hat in den vergangenen, sagen wir mal rund 10 Jahren, ist der pro Jahr auf ein Plus von 12% gekommen. Und der IPO-Index, der hat nur 9,5% per annum geschafft. Und da kann man schon sehen, das ist ja doch ein recht ordentlicher Abstand. Ja.
Wie lässt sich denn diese Underperformance der Börsenneulinge erklären?
Naja, das lässt sich zum Beispiel so erklären, dass am Anfang oft nur ein kleiner Teil der Aktien an der Börse platziert wird. Oftmals sind das ja Finanzinvestoren, die also dann erstmal einen Teil abgeben und in den nächsten Monaten, die dann folgen, werden immer wieder Bestände abgegeben. Und das drückt natürlich auf die Performance. Natürlich spielen auch noch andere Dinge eine Rolle. Es kann sein, dass mal ein Quartalsergebnis nicht den Erwartungen entspricht oder dass einfach überhaupt zu hohe Erwartungen beim Börsengang geweckt wurden, die dann nicht erfüllt werden können.
Ist das dann auch der Grund für die insgesamt doch eher enttäuschende Börsenrückkehr von Douglas?
Naja, bei Douglas, da kam, glaube ich, als Sonderfaktor dazu, dass sich die Investoren möglicherweise an der relativ hohen Verschuldung von Douglas gestört haben. Und das hat sich auch, glaube ich, bei der Preisfindung schon abgezeichnet, dass das jetzt nicht eine Kursrakete wird. Denn die Aktien kamen ja mit 26 Euro am unteren Ende der Preisspanne. Das ist dann immer schon mal so ein bisschen ein Indiz, dass das jetzt nicht so unglaublich nach oben geht. Und tatsächlich hat sich ja der Kurs in den letzten Tagen auch nach unten entwickelt und liegt jetzt so bei rund 21,60, 21,70 Euro, also das ist schon eine Enttäuschung, muss man sagen. Einschränkend muss man allerdings auch vielleicht darauf hinweisen, dass sich IPOs, also man kann eigentlich erst, sage ich mal, nach 6-12 Monaten kann man mal eine echte Zwischenbilanz ziehen. Denn es kann ja sein, dass jetzt bei den nächsten Quartalszahlen die Anleger überzeugt werden und die Aktie sich dann wieder erholt.
Also das heißt, mit Blick auf Douglas wäre es aktuell noch etwas verfrüht, ein abschließendes Urteil zu fällen.
Ja, denke ich schon. Ich glaube, man muss denen schon auch eine Chance geben, dass sie sich nochmal beweisen können.
Ja. Du hast ja eben die beiden Indizes MSCI, ACWI und FTSE Renaissance Global IPO erwähnt. Das sind sehr klangvolle Namen. Spannend finde ich, dass bis zum Jahr 2022 die Debütanten teilweise deutlich besser performt haben als die alteingesessenen Unternehmen. Was ist 2022 passiert, sodass sich die Situation grundlegend verändert hat?
Ja, da muss man, glaube ich, sehen, dass 2022 sind ja doch die Aktien unter die Räder gekommen. Und da haben sich natürlich die, sage ich mal, Big Tech Companies konnten sich danach besser erholen als beispielsweise Technologiewerte, die relativ jung an der Börse sind. Denn bei denen sind die Kapitalpolster noch nicht so hoch. Die leiden dann auch darunter, dass die Zinsen in dieser Zeit ja auch angestiegen sind. Das heißt, die Fremdfinanzierung wurde teurer. Und all das hat dann dazu geführt, dass die etablierten Konzerne ganz einfach bisschen besser aus der Krise rauskamen als die IPOs. Und das merkt man eben auch heute noch. Man muss auch ein bisschen gucken, was ist der FTSE Renaissance Global IPO Index? Das ist ja ein Marktbarometer, da werden einmal pro Quartal die Aktien aufgenommen, die vor kurzem an die Börse gegangen sind. Und bei diesem, die Fachleute nennen das dann Initial Public Offering oder IPO, eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Dollar hatten. Und rund 3 Jahre nach dem ersten Handelstag werden die Aktien dann wieder aus dem Index genommen. Also man muss sagen, es ist natürlich ein relativ kleiner Zeitraum, in dem sich die Werte beweisen müssen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich am FTSE Renaissance Global IPO Index auch ganz gut ablesen lässt, welche Länder bei IPOs eine besonders große Rolle spielen und welche eher unbedeutend sind. Wie fällt hier das Fazit aus?
Ja, ich sag mal, aus deutscher Sicht ist es echt ein bisschen trübe und auch leider keine besonders tolle Bilanz, denn das ganz klare Schwergewicht in diesem Index sind die US-Unternehmen, die ungefähr 53% ausmachen von dem Barometer, das ja insgesamt 600 Werte hat. Und dann muss man sagen, wer auch noch relativ gut mithalten kann, ist noch China, Indien, Südkorea und auch Großbritannien. Und Deutschland kommt wirklich nur auf magere 1,7%. Und da spiegelt sich so ein bisschen die strukturelle Schwäche des deutschen Aktienmarkts wieder, der einfach wenig Technologieunternehmen hat. Ja. Und da ist ja im Moment auch nicht absehbar, dass sich das ändert. Also zumindest haben wir in Deutschland wenig börsennotierte Technologieunternehmen, in die die Anleger investieren können.
Ist das denn auch der Hauptgrund für die unterdurchschnittliche Performance deutscher Börsenneulinge? Weil die sieht ja auch nicht besonders toll aus.
Das stimmt. Also wenn man mal von HQ Trust die Analyse sich anguckt von 2011 bis 2024, da war die durchschnittliche Performance der Newcomer bei 3,8%. Das ist jetzt echt nicht berauschend. Ich glaube, man muss zwei Sachen sehen. Es gibt trotzdem auch in Deutschland überzeugende Börsengänge. Ich meine, beispielsweise ist sicherlich herauszuheben Porsche, aber auch Hensoldt, das ist ja ein Rüstungselektroniker, oder zuletzt Renk, die Panzergetriebe herstellen. Sicherlich profitieren die ein bisschen von der Sonderkonjunktur, dass jetzt eben überall die Rüstungsausgaben steigen. Aber das Beispiel Porsche zeigt natürlich auch, dass es ein ikonischer Markenname ist, der eben dann an der Börse auch honoriert wird. Und insofern, glaube ich, muss man da weiterhin Hoffnung haben, dass weiter solche Titel an die Börse kommen. Aber wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, wir brauchen einfach auch gute Tech-IPOs an der Börse.
Ja, spannend auf jeden Fall, dass du den Panzergetriebehersteller Renk ansprichst. Da habe ich mir mal die Zahlen rausgesucht. Seit dem Börsenstart rund 85% im Plus. Bei der Porsche AG zwar natürlich nicht so hoch, aber immerhin 12% im Plus seit dem IPO. Sind das insgesamt betrachtet aber trotzdem alles nur Ausnahmen?
Naja, man muss sagen, dass die Mehrheit der Börsengänge, wenn man sich die letzten 3-4 Jahre anschaut, die Mehrheit der Börsengänge hat ja doch enttäuscht. Das liegt aber auch daran, dass wir beispielsweise beim Jahrgang 2022, teilweise auch 2021, halt Titel hatten, die an die Börse gekommen sind und seitdem eben nicht besonders gut aussehen. Da zählt beispielsweise Auto 1 dazu oder auch Mr. Spex. Aber wie gesagt, wir haben schon, sagen wir mal, Porsche und Renk und Hensoldt, die zeigen schon, es gibt eben auch Technikunternehmen, die nicht unbedingt was mit Software zu tun haben und die natürlich dann auch von internationalen Investoren gesucht sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise bei Porsche eben auch sehr viele ausländische Fonds investiert sind und bisher hat sich ja für die auch gelohnt, ja.
Welche IPOs waren denn global betrachtet in den vergangenen 12 Monaten besonders erfolgreich und lässt sich das auf eine gemeinsame Erfolgsformel herunterbrechen?
Ich würde sagen, vielleicht nicht eine gemeinsame Erfolgsformel, also dafür ist es ein bisschen zu unterschiedlich. Also man kann mal sagen, unter den Schwergewichten in dem IPO-Index haben die US-Tech-Konzerne AppLovin und Coinbase Global dreistellige prozentuale Zuwächse in den vergangenen 12 Monaten erzielen können. Und in jüngerer Zeit haben wir auch noch gesehen, gab es ja diesen Social-Media-Wert Reddit, der aber die Höchststände eben nicht verteidigen konnte. Der war am Anfang ja auch durch die Decke gegangen. Aber ist
genau,
jetzt
da hatte ich ja auch eben erst geguckt, knapp 1% im Plus seit dem IPO, also auch nicht berauschend.
Genau, also da muss man eben auch sehen, da war sicherlich ein Hype am Anfang und der wurde dann eben nicht belohnt. Das Gleiche gilt ja auch für die Social-Media-Aktie von Trump. Da wird man auch mal sehen, wie die sich in den nächsten Wochen entwickelt. Aber was noch gut gelaufen ist, sind Sachen, die wir teilweise hier, glaube ich, gar nicht bei jedem Broker kaufen können, wie beispielsweise Indian Railway Finance oder Oscar Health oder Affirm Holdings. Die sind auch alle gut gelaufen die letzten 12 Monate. Aber es zeigt sich eben, da finden sich überwiegend eben US-Werte beziehungsweise keine deutschen Werte. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Ja.
Ja, absolut. Peter, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch. Schönen Tag noch. Ciao.
Ebenfalls. Vielen Dank. Und wenn das jetzt zu viele Zahlen auf einmal waren, dann empfehle ich Ihnen Peters Artikel zum Thema, den Sie digital nachlesen können. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Dort finden alle Today-Hörerinnen und Hörer ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium testen können. Und das war's auch schon wieder für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback entweder per Mail an today@handelsblatt.com oder per Text oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter arnis.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Lukas Teppler und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend, einen guten Nachhauseweg, fröhliches Holzhacken, eine schöne Zeit mit Ihrem Kind und allen Frühaufstehern wünsche ich einen tollen Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.